Ja, willkommen jetzt in unserem nächsten Kapitel in dem Buch Der Heilige Weg. Und da geht es um die heiligen Hände. Und eigentlich war ich motiviert zu diesem Kapitel durch einen Bibelvers, 1. Timotheus 2, Vers 8. Und da heißt es: Ich will nun, sagt hier Paulus zu Timotheus, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ja, also das ist typisch so ein Satz, ein Vers in der Bibel, der es in sich hat. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Aha, an jedem Ort. Also hier wiederum, wir müssen es leider immer wieder sagen, es geht hier nicht darum, ja, nur in einer Bibelstunde oder in einem Gottesdienst oder so, nur in einem frommen Setting, einem religiösen Veranstaltung. Nein, die Männer sollen an jedem Ort beten. Ja, warum sollen sie denn an jedem Ort beten? Ja, weil jeder Ort Gebet braucht. Jeder Ort braucht die Gegenwart Gottes, die wir ja durch das Gebet in diese Orte hineinbringen. Also in dem Gebet geht es nicht, im Gebet geht es nicht nur darum, Gott anzubetteln und zu bitten, sondern es geht darum, dass wir unsere Hände aufheben zu Gott, zu seinem Thron der Gnade, und dass wir die Verbindung mit Gott herstellen und dass wir sein Heil vom Himmel in das Unheil der Welt also bringen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein priesterlicher Dienst, dass wir unsere Hände aufheben zu Gott in der Anbetung, aber auch dann, dass wir unsere Hände auch aufheben über die Umstände, die Situationen und Autorität ausüben, indem wir sagen über die Situationen und Umstände, was Gott uns darüber zu sagen gibt. Das ist Segnen. Wir heben die Hände zu Gott, zu ihm, aber danach können wir die Hände auch über die Welt aufheben und wir können also ein Segen sein. Diese Haltung der Hände, heilige Hände, also das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist gar nicht so egal, wie wir vielleicht meinen. Ja, ist doch egal, ob wir da in unserer Kirchenbank kauern oder irgendwie zu Hause zusammengekrümmt und mit gefalteten Händen. Es ist etwas ganz anderes, dass wir mal in unsere Gestalt kommen, mal aufstehen und mal die Hände heben und mal, ja, das ist eine ganz andere Sammlung, das ist eine ganz andere Haltung, die wir einnehmen. Die finden wir durch die ganze Bibel natürlich. Ganz besonders oder ganz doll wird das beschrieben, in 5. Mose 28, wo also Mose seine Hände oben halten muss. Da ist der Krieg unten im Tal zwischen Amalek und Israel. Und ja, aber jetzt ist Mose aber auf dem Berg und er hebt seine Hände auf über diesen Kampf, erhebt seine Hände, er berührt sozusagen den Thron Gottes. Und solange er seine Hände oben behält, solange er die Verbindung mit Gott hält, gewinnt Israel und kann Amalek zurückdrängen, wenn ihm die Arme müde werden und runtersinken. Dann gewinnt wieder Amalek die Oberhand und dann helfen ihm die Brüder, also sehr klug, dass sie ihm helfen und sagen, wir werden dir helfen, dass deine Hände oben bleiben. Und die haben ihn dann auf einen Stein gesetzt und haben dann seine Arme gestützt, dass er sie oben behalten kann, bis der Sieg vollbracht war. Ja, und das ist also natürlich eine Geschichte ganz für die Männer, die jetzt auch ihre Hände oben behalten sollen, bis einfach wirklich alle Widerstände, alles Negative überwunden ist und überwältigt ist und der Segen wirklich eingezogen ist in alle Bereiche und dort also Wunderbares bewirkt. kommt das Reich Gottes zum Zug, regelt sich vieles wie von selbst. Rational ist das gar nicht zu erklären. Aber mit dem Wort Gottes schon. Ja, mit den Männern geht es also los, mein Kapitel über die heiligen Hände. Also die Heiligen sind sich dessen bewusst, dass sie einen Mund haben, mit dem sie also heilige Worte, göttliche Worte aussprechen können. Das ist ja mal das Allerwichtigste. Aber sie haben auch Hände und mit diesen Händen können sie jetzt auch heilige Handlungen vollziehen. Sie können ihre Hände zu Gott erheben. Sie können ihre Hände auf die Kranken legen. Sie können mit ihren Händen jetzt also handeln im Namen Jesu, im Namen Gottes, können sie jetzt auch handeln. Und das sind die Hände. Ich habe festgestellt, leider, dass in vielen Gemeinden, in den Gebetskreisen, ja, da sind die Männer nicht. Da sind dann mindestens 3/4 sind Frauen, die da sind. Und ja, und wenn mal ein Mann sich dann dahin verirrt, dann, ja, sitzt er da wie ein Häufchen Elend. Und er kommt gar nicht auf die Idee, mal aufzustehen und seine Hände zu heben und mal eine Ansage zu machen, was mit dieser Gemeinde eigentlich hier mal passieren soll und was hier eigentlich mal passieren soll. Und das ist natürlich tragisch. Meiner Meinung nach kann eine Gemeinde ohne ein starkes Gebet überhaupt auch nicht stark sein. Die Gemeinde braucht die Beter, braucht, dass die Beter gut dabei sind. Eine Gemeinde sollte was dran setzen. Die Beter gut zu stellen, die Beter wirklich zu segnen, die Beter zu loben, also den Betern wirklich den roten Teppich auszurollen, weil ohne das Gebet, das anhaltende Gebet, kann die Gemeinde überhaupt nicht bestehen, kann nicht vorankommen, hat keine Kraft. Aber mit dem anhaltenden Gebet, da kommt die Gegenwart Gottes, da kommt die Führung, da kommt Offenbarung, da kommen die Geistesgaben, da öffnen sich Türen, da geschehen Befreiungen und Erfüllungen, da manifestiert sich Heiligkeit. Und das alles geschieht weniger durch eine Liturgie und eine Predigt, vielmehr durch das Gebet. Und Jesus hat ja auch gesagt, als er da mit der Peitsche den Tempel da ausgeräumt hat von den Händlern, hat er gesagt, mein Haus, Gottes Haus, soll ein Haus des Gebets sein. Tja, und wir müssen feststellen, heutzutage ist ausgerechnet ja, also die Kirche auch oft eben, ja, das, was mangelt, ist das Gebet. Steht ganz klar in der Bibel an vielen, vielen Stellen, wie wichtig das Gebet ist und dass wir beten sollen, alle Zeit beten sollen, ohne Ende beten sollen. Aber oft führt also das Gebet ein Schattendasein in der Gemeinde. Es ist wenig besucht und auch dann, wenn irgendwie Allianzgebet ist oder so, oder spezielle Gebetsstunden, ein winziger Bruchteil der Gemeinde kommt dann dahin und es ist eigentlich wirklich zum Schämen. Wo ist die Sehnsucht? Die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Wo strecken die Hände sich aus nach Gott? Die Geschichte mit Amalek war nicht in 5. Mose, sondern in 2. Mose 17. Kleine Korrektur. 2. Mose 17 ist die Geschichte, wo Mose also seine Hände gehoben hat und Aaron und Hur, das waren die beiden Brüder, die also seine Arme gestützt haben, bis der Sieg errungen war. Ja, ganz wichtig, ich habe auch ein Buch geschrieben, Haus des Gebets, sehr zu empfehlen, weil das Gebet ist sehr, sehr wichtig. Es gibt wunderbare Bibelstellen auch über das Aufheben der Hände zu Gott. Psalm 28,2, höre die Stimme meines Flehens, sagt David, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Ja, so das ist intensiv. Das ganze heilige Leben ist intensiv. Das ganze heilige Leben ist überhaupt nicht passiv oder langweilig oder gebeugt. Dieses heilige Leben ist ein kraftvolles Leben, ein intensives Leben, das überhaupt nur möglich ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er, der Heilige Geist, er wird uns auf die Beine bringen im Gebet. Und dann werden wir genau so beten, wie das in der Bibel geschrieben steht und nicht anders. Psalm 63, 5. Ich will dich ehren, solange ich lebe, meine Hände im Gebet zu dir erheben. Psalm 88, 10. Mein Auge verschmachtet vor Elend, zu dir rufe ich ja den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Also hier sehen wir ein solches Verlangen, das ist nicht irgendwie egal, ob nun Gott da ist oder nicht, ob er nun eingreift oder nicht. Also hier sehen wir David in einer, mit einer Sehnsucht, es geht ohne Gott gar nichts. Wir gehen nur einfach unter, wenn er nicht uns festhält und aufrichtet und uns. Die Sehnsucht von David ist nach Gott. Mein Auge verschmachtet, mein Auge verschmachtet vor Elend. So ist er in Sehnsucht nach Gott. Psalm 141, 2. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speiseopfer am Abend. Also hier sagt David, auch wenn mir das vielleicht schwer fällt, auch wenn mir vielleicht nicht danach ist, ich werde doch meine Hände erheben. Ich werde doch im Gebet bleiben. Ich werde das nicht vernachlässigen. Ich akzeptiere das nicht, mich in Sachen Gebet hängen zu lassen. Psalm 143, 6. Zu dir breite ich meine Hände aus, gleich einem lechzenden Land schmachtet meine Seele nach dir. Ja, also das ist ja mal intensiv. Ja. Es gibt hier eine Webseite, gutefrage.net, und da geht es auch zum Händeheben. Wird da gesagt, was über die Frage, was bedeutet das Händeheben im Lobpreis? Da sagen die, es ist eine Gebetshaltung, die Gebetshaltung der frühen Christen, wie sie auch im Judentum und in vielen antiken Religionen üblich war. Man reicht sozusagen in den Himmel hinauf, man streckt sich aus, wo man Gott oder die Götter vermutet. Die Gebetshaltung mit gefalteten Händen hat sich erst im frühen Mittelalter durchgesetzt, wo das Knien mit gefalteten Händen ein Symbol dafür ist, dass man sich seinem Herrn angelobt, dem Lehnsherrn Treue schwört. Also hier haben wir eine starke Geste eigentlich der Unterwerfung. Ja, das hat der Kirche immer gut gefallen. Die Leute sollen unterwürfig sein, bis zum geht nicht mehr. Aber da irgendwie aufstehen, womöglich auch noch im Gottesdienst, und da irgendwie die Hände heben und da laut werden und intensiv werden, geht gar nicht. Ne? Aber so soll es eigentlich sein. Und wir haben interessanterweise jetzt die letzten Jahre einen Trend auch gesehen. Nicht nur zum einfachen Leben, sondern auch zu Gebetshäusern. Dass Leute gemerkt haben, ja, also in der Gemeinde ist das sehr, sehr schwer zu etablieren, irgendwie ein intensives Gebet, geschweige denn ein anhaltendes Gebet. Und ja, jetzt wurden also Häuser des Gebets gegründet, und es gibt hier auch eine Webseite, wo also, ich glaube, über 70 solche Häuser aufgelistet werden. Also sehr interessant. Und 74 Häuser sind aufgelistet, aber die Dunkelziffer ist natürlich noch viel, viel höher. Und es sind also solche Orte, die von Christen verschiedener Gemeinden im Grunde zusammen gegründet und auch betreut werden, damit das Gebet irgendwie sich mehrt. Damit das Gebet um Erweckung, das Gebet, dass Gottes Wille mal an diesem Ort geschehen könnte, dass dieses Gebet mal wirklich aufrechterhalten wird. Ja, das ist also wichtig. Ich habe hier ein Gebetshaus hier aus Köln, sagt, ein Gebetshaus aller gläubigen Christen der Stadt. Aus den unterschiedlichsten Konfessionen und Gemeinden kommen zusammen. Ein Ort der Einheit, eine Einheit in Vielfalt, ein Ort der Versöhnung, des Respekts, der gegenseitigen Wertschätzung. Gemeinsam dienen wir unserer Stadt und werden ihr zum Segen. Tja, alles gut, ne? Ein Ort des Gebets mitten in der Stadt, ein Ort, an dem Gott gelobt und gepriesen wird, ein Ort der Anbetung, ein Ort der Fürbitte, ein Ort, an dem Lobpreis und Gebet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nicht aufhören. Also ich finde solche Gebetshäuser also äußerst hoffnungsvoll. Da kann das auch mal geübt werden, wirklich in diese Kraft Gottes, in diesen Geist des Gebets einzutauchen und die Hände aufzuheben zu Gott. Ja, wir können mit unseren Händen vieles tun. Interessanterweise sprechen wir auch mit unseren Händen. Nicht nur unsere Lippen sprechen, auch unsere Hände sprechen nonverbal, ohne Worte. Und das ist auch tatsächlich sehr interessant, was unsere Hände so ausdrücken. Der Mund kann manchmal das eine reden, kann hier von großen göttlichen Dingen reden, während die Arme runterhängen. Das ist überhaupt nicht glaubhaft, das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn wir also von dem großen Gott loben und dann hängen wir gebeugt da am Boden, also das ist ja was, die Größe wird nicht ausgedrückt. Die Gestik zeigt, dass wir das überhaupt nicht glauben, dass der groß ist und dass der erhaben ist und dass es ein Thron ist und dass er vorhat, wirklich auf Erden zu herrschen, zum Segen, zum Guten. Also hier habe ich dem ein ganzes Kapitel gewidmet, den Händen der Heiligen. Ja, aber wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder und da geht es um die anderen Götter.